Der Titel dieser Predigt heißt Verlassen. Und diese Predigt möchte beginnen mit einem Wort von Paul Gerhardt. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Was für ein Wort, den Anblick deiner Gnad. Bis zum Mittag hat die Sonne dort noch geschienen, auf die schreckliche Szene in dem aufgelassenen Steinbruch, den man die Schädelstätte nennt. Und noch haben die Gaffer genug Licht zum Gaffen gehabt und noch hatten die Spötter das Objekt ihres Spottes deutlich genug im Visier. Und alles geht so seinen Gang, so wie alle Tage, also es würde nichts geschehen, das Gott bewegen könnte, einzugreifen. Es ist nicht so im Leben aller Menschen, bis es dann endgültig dunkel wird für sie. Beim Sterben, so heißt es, ist das Erste, das erlischt, das Licht der Augen. Mag sein, dass dort etliche gestanden sind, die bei sich gedacht haben, wenn jetzt nicht gleich irgendetwas geschieht, wenn Gott jetzt und heute kein Zeichen tut. Und plötzlich ist es geschehen. Es ist ein Zeichen gekommen und was für eines. Am hellen Mittag verliert die Sonne ihren Schein. Und das Wort Gottes beginnt hier dazu einmal mehr mit einem Aber. Es steht in Matthäus 27, ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Finsternis, die ab Mittag 3 Stunden angehalten hat, die steht in ganz enger Verbindung mit diesem Wort Jesu. Für die Betroffenen dort war sie ein Warnzeichen, ein Vorbild und zugleich ein Zeugnis. Jetzt verstummt auch das Spotten der Lästerer. Bange Stille herrscht auf Golgatha. Also sollte es ja sein. Bis heute ruft dieses Zeichen Gottes uns zu, besinnt euch doch, werdet stille. Ja, bis heute predigt sie die strahlenlose Sonne dort, die Dunkelheit, die Finsternis. Es wirkt, wie wenn die Sonne ihre Strahlen absichtlich zurückgehalten hätte, wegen der Bosheit, wegen der Ungerechtigkeit, wegen dem Unfassbaren, das hier an ihrem Schöpfer geschieht. So, als hätte das Geschöpf den Schmuck seines eigenen Leuchtens nicht mehr ertragen in diesen Stunden, in denen sein Schöpfer sich selber all seines Schmuckes entledigt hat. Denn gleich wie die Sonne am Himmel ihren Schein verloren gibt, so hat Jesus, er, die Sonne der Gerechtigkeit, dort seinen herrlichen Glanz verloren, die Empfindung seiner ewigen Gottheit und hat etwas ganz anderes, etwas völlig Fremdartiges empfunden, nämlich die Schrecken der finsteren Nacht in Hölle und in Tod. Denn wäre es nicht so gewesen, dann hätte seine herrliche Gottheit das Dunkel des Todes doch unendlich weit zurückgetrieben an jenem Tag. Jetzt aber ist das Unmögliche geschehen, das Licht wurde zur Finsternis, der Gerechte wurde zur Sünde gemacht, der Geber des Lebens, er, das Leben selber hat den Tod vor sich. Ja, und die Sonne? Sie ist trotzdem die Sonne geblieben, wenn auch für 3 Stunden ohne Schein. Und Jesus? Er ist der Sohn Gottes geblieben, allerdings jetzt ohne seine göttliche Herrlichkeit empfinden zu können. Er ist jetzt zur Sünde gemacht, nicht Sünder geworden, wie wir, zur Sünde gemacht, für die gesamte Dauer, in der er den Tod und das Gericht für uns Sünder durchlitten hat. Wie geschrieben steht in Hebräer 2,17, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu versöhnen die Sünden des Volks. Natürlich können wir ja niemals ermessen, wie es für ihn selber war, wie schwer das Sterben seiner heiligen Seele geworden ist, ihm, der ja von keiner Sünde gewusst hat, ihm, der das Leben ist und der dort sein Leben von sich selber gelassen hat. Um unsertwillen, anders wäre es ja nicht gegangen. Aber wie schwer es war, von Gott getrennt zu sein und nichts mehr von ihm zu empfinden, das bleibt für uns eine verborgene Dimension seines Leidens. Tatsache ist, er hat den gegenwärtigen Augenblick in voller Wahrhaftigkeit durchlebt Und was dabei an ihm offenbar geworden ist, das war nicht das, was die Gemeinschaft mit Gott und was seine Gnade schafft, sondern hier auf Golgatha ist ein Stück weit offenbar geworden, was kommt für den Menschen, dem Gott sein Erbarmen schließlich versagt, wenn er seine Hand abtut vom Menschen, wenn er seine Hilfe wegnimmt. Ja, was bleibt dann noch? Gottverlassenheit, Gottlosigkeit und Verdammnis. Die äußere Dunkelheit dort zeigt dem Geschöpf jetzt auf, was im Schöpfer selber passiert. Er, der Mittler der Menschheit, durch den und zu dem alles geschaffen ist, was besteht, der befindet sich jetzt in Todesnacht. Alles, was lebt und besteht im Himmel und auf Erden, muss ja da Anteil nehmen, muss schweigen, muss trauern. Und ist nicht diese Finsternis, die damals über der Erde lagerte, für alle Zeiten ein Zeichen, das ohne Worte ja deutlicher als Worte uns erklären soll, was in dieser bangen Zeit durchlebt und durchkämpft worden ist im Geist des Herrn? Christus hat ja eins gesagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aber was die Sonne ist für das äußere Leben der Natur, das ist Christus für das geistige Leben der Menschheit. Und ohne die Sonne wäre das Universum, wäre die ganze Natur nichts als nur Nacht und eisiger Tod. Und genauso die Menschheit ohne Christus. Christus, das Licht der Welt, die Sonne der Gerechtigkeit, das Leben der Menschheit, hat dort auf Golgatha die Finsternis, den Tod schmecken müssen und hat den Leidend überwunden und hat ihn für immer besiegt. Ja, was ist denn die Nacht der Menschheit? Woher stammt denn die Finsternis des Jammers, der Leiden, des namenlosen Unglücklichseins, der Verzweiflung und des Todes? Und gleich im Anfang, als erstes hat Gott befohlen, es werde Licht. Geschieden hat er das Licht von der Finsternis, aber sehr bald wurde die Sünde der Menschheit zur finsteren Nacht. Und seither steigt ununterbrochen ein finsterer Strom der Sünde von uns auf gegen Himmel. Ja, so wie unsere Erde von Luft umgeben ist, so ist sie von diesem unsichtbaren Ozean von Sünde und Schuld ummantelt, der sich Jahr für Jahr mehr ausbreitet zwischen dem heiligen Gott und uns, fluchbeladenen Menschen. Ein Strom, den Gott dauernd vor sich hat, der ihn stört, der unvereinbar ist mit seiner Heiligkeit, der unmöglich macht, was Gott von Anfang an wollte, die Gemeinschaft mit den Menschen. Denn diese unermessliche, diese trennende Schuld, die verlangt ja Sühne, die schreit nach Rache vor Gottes Thron. Und deshalb spielt sich dort auf Golgatha der schwerste Kampf der Geschichte des Universums ab, der Kampf des Lichts gegen die Finsternis, von Christus geführt mit den Waffen des Lichts. In aller Lauterkeit und Reinheit, der Kampf gegen die gesamte entfesselte Bosheit aller Menschen und aller Zeiten. Der Kampf, in dem der allein Unschuldige die Schuld der anderen auf sich genommen hat, es ist der Kampf des Sündlosen, der selber hierfür zur Sünde gemacht wurde. Der Geber des Lebens lässt sein Leben um der Gerechtigkeit willen und siegt. Und wie anschaulich wird da das geistliche Erscheinungsbild der Erde, umgeben von der Atmosphäre des Grauens vor Gottes Angesicht, mit der Sünde aller Zeiten und Geschlechter, mit dem Widersprechen der Sünder, mit allem Totschlagen und giftigen, hässlichen Gedanken, ein alles Leben, alles Gute vernichtender Smog, eine lebensfeindliche, giftige Schicht, die böse und geifernd und klagend den Himmel anfeindet, die die Faust erhebt gegen Gott und Menschen von allen Seiten und zu allen Zeiten. In jeder Generation der Bosheit neu, greller, stärker, böser. Auf der anderen Seite der Sohn, das Lamm Gottes, das sich unsertwegen als geschlachtet hingab für die Sünde der gesamten Menschheit und das schon seit Grundlegung der Welt, der Gott hält, der hineingegangen ist in die Atmosphäre des Todes und des Widerspruchs, in die Welt der Lüge, der Verfolgung, des Hassens, der Folter, des Mordens. Und wozu? Damit vom ersten Menschen an bis zum jüngsten Gotteskind des letzten Tages dieser Gürtel des Todes durchbrochen und sein Stachel entfernt werden konnte. Das gilt doch jedem von uns, der das neue Leben in Christus haben will, freigemacht von Bosheit. Ja, er hat das Gefängnis gefangen geführt, die Stricke des Todes, die uns umfangen hatten, Gericht und Verdammnis und unser verzweifelt böses Leiden an uns selbst. Früher hat man gern das Lied gesungen, O Durchbrecher aller Bande. Aber will man denn heute noch überwinden durch Christi Blut? Spricht noch jemand von Sünde? Und wie geht doch die Tür jetzt langsam zu, unmerklich für alle, die nicht mehr wissen, nicht mehr erkennen, dass sie sich zu reinigen haben zum Ende hin, die gar kein Problem sehen an der Finsternis in ihrem Inneren, ja, ein fröhlich religiöser Schwurf, gut unterhalten in ihrer geselligen Gemeinschaft, die sie gefangen hält in geistlichem Selbstbetrug. Erkennen wir denn noch diesen Kampf, den Überwinderstand in Christus, wie er das Licht der Welt gegen die Finsternis in uns streitet, gegen den verbliebenen Rest unserer Bosheit? Ja, gerade bei den Bekehrten. Jener Sünde, die sich schon seit Kindertagen in uns bemerkbar macht, die uns bestimmt im Denken, im Handeln, im Miteinander, so heimlich, so teuflisch. Dort auf Golgatha, da war jetzt die Stunde da, der Moment der Finsternis, wo die Schlange in seine Ferse stechen durfte. Jener Moment, der seit den ersten Tagen vorausgesagt war, wo er ihr aber siegreich den Kopf zertreten würde. Haben wir wirklich Anteil an seinem Sieg? Unsere innere Finsternis wird ja erst hinter der engen Pforte offenbar. Vor der Bekehrung, da kann Gott uns die ja gar nicht aufzeigen. Kommt aber das Licht, nämlich Christus, zu uns und kommen wir zu ihm und bleiben wir in ihm, dann wird uns erst bewusst, wie arg es wirklich in uns aussieht, denn dann scheint das Licht in unsere Finsternis. Bleibt die Finsternis, dann haben wir es nicht ergriffen. Wir müssen uns zu dem Licht halten, müssen schreien zu dem Herr, Jesus, rette mich, damit ich nicht wieder der alten Finsternis in mir anheimfalle. Nicht urteile wie früher, in Begierde falle wie früher, in Neid, in Missgunst. Du kennst meine Finsternis und hast sie für mich überwunden, damit ich nicht mehr bin und handle wie früher. Es steht in Römer 6, 12, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Der größte Teil der heutigen westlichen Konsumchristenheit weiß und hört von dem alledem nichts mehr. Es wird ja kaum noch verkündet. Die Folge ist ein weit verbreitet eingebildetes Christentum statt neuem Leben, billiger, endloser Selbstbetrug. Denn das Reich Gottes, das ist entweder tatsächlich inwendig in mir, weil ich in Christus bin und bleibe und aus ihm mein ganzes Leben und mein Verhalten beziehe, was mit einschließt, dass ich allem abgesagt habe, was ich bisher an eigenem festhielt. Oder aber das Reich Gottes ist nicht in uns, dann herrscht nicht Christus, sondern wir leben aus dem eigenen. Das heißt, aus der alten Finsternis unserer Herzen. Mag sein, christlich übertüncht, aber falsch. Das Ende davon ist dann kein Gutes. Und der Herr sagt allein schon zu unserem Auge, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und deshalb hat die Finsternis dort auf Golgatha über dem Kreuz unseres Herrn uns sehr viel zu sagen, denn sie hat ja ursächlich mit mir und mit dir zu tun. Schauen wir also auf zu ihm, zu dem von Gott für uns am Kreuz erhöhten, zu unserem Retter, zu dem Gotthelden in Knechtsgestalt, dem Friedefürsten, der so lauter und redlich für uns gestritten hat. Steht in Philipper 2, ab Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie die Menschen, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dort auf Golgatha war es jetzt so weit gekommen. Dicke Finsternis lag auf ihm, dem Licht der Welt, auf dem, der das Reich und die Werke der Finsternis zerstören soll. Und das tut er bis heute, in allen, die an ihn glauben und auch fernerhin an ihn glauben werden und in ihm bleiben werden. Das Licht ist da. Das Reich Gottes in den Seinen ist angebrochen, denn Christus hat den Fürsten der Finsternis überwunden und er verwandelt die Kinder der Nacht in Kinder des Lichts, alle, die das wollen. Und das Licht dort über dem Kreuz scheint zwar vorerst zu unterliegen, die Finsternis scheint zu triumphieren, aber genau darin hat er ja überwunden, er hat den Sieg vollendet. Verweilen wir hier eine Zeit lang, denken wir daran, so musste dein Erlöser verlassen werden, so musste er geängstigt werden, damit du angenommen und getröstet wirst. Und bedenke, all unser Trost und all unser Friede fließt aus dieser Quelle der Bedrängnis Jesu. Es kam eine Finsternis von der 6. bis zur 9. Stunde, unsertwegen. Und aus dieser so lange bestehenden Finsternis schreit Jesus auf in der 9. Stunde, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber was für ein Moment in der Geschichte des Universums. Das war die tiefste Stelle des menschlichen Daseins. Durchlitten aber hat sie Gott, die schwerste, die größte Diskrepanz zwischen Gott und uns Sündern, die gefährlichste Situation aller Zeiten und Ewigkeiten. Aber eben gerade mit diesem Schrei aus dem göttlichen Mund Jesu musste es wieder Licht werden. Dieses noch in der Dunkelheit gesprochene Wort aus Christi Mund, zu Gott emporgerufen, geschrien, verhüllt eine Tiefe, an welcher uns alle Gedanken ausgehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat Jesus rufen müssen in der größten Todesnot, in der er die göttlichen Kräfte und den Beistand des himmlischen Vaters am allernötigsten gebraucht hätte. Es gibt Kinder Gottes, denen werden am Sterbebett oft ganze Ströme des Trostes von Gott zuteil. Manchen Gläubigen wird ihr Sterbetag regelrecht zum Hochzeitstag im Vorgeschmack des hinübergehenden ewigen Lebens in Christus. Er aber, unser teuerster Mittler, er durfte es nicht so gut haben. Bedenke das, o Christenheit. Je näher er dem Tod gekommen ist, er, das Leben, er, der zur Sünde gemacht worden ist, damit du nicht in deiner Sünde sterben musst, desto höher ist die Bedrängnis, ist der Druck für ihn gestiegen, so dass er die Klage seiner Gottverlassenheit hinausschreien musste, er, dessen Stimme man sonst nicht hörte auf den Gassen, er, der von sich kein Aufhebens gemacht hat, wie Jesaja ja prophezeit hat, er geht jetzt dort in Kürze hinaus aus der Welt mit seinem unsagbaren Durst und seinem verzehrenden Verlangen nach der Seligkeit des Menschen. Albert Knapp hat dazu geschrieben, als er dürstend drang um meine Seele. Dazu aber nächstes Mal mehr. Wie wurde doch der Sohn Gottes geübt, der Urheber und Herzog unseres Glaubens zu sein. So steht es in Hebräer 2,10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Und sein Glaube, Jesu Glaube, war und ist allein der rechte Glaube, der Glaube um seiner, um Gottes Selbstwillen, ein Glaube ohne Licht, ohne Gefühl, ohne Genuss, ein völlig entblößter und doch so starker Glaube, ein Glaube, der Gott selber fasst und Gott selber hat, auch wenn er dabei weder Licht noch die Liebe Gottes empfindet. Der Sohn hat Gott nicht einen Augenblick verlassen, obwohl er von Gott verlassen war. Und das ist der Glaube, der von Jesus gebahnt und eingeweiht worden ist. Das ist sein Glaube, auf dem wir jetzt durch ihn zu Gott kommen sollen und können. Es steht in Johannes 14,1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ein Imperativ, eine Befehlsform. Markus 11,22 in der Elberfelder Übersetzung, habt den Glauben Gottes. Galater 2,20, ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Um Jesu willen und um seines Glaubens willen ist das Heil jetzt für uns ein ganz köstlicher Weg, ein richtiger Weg, ein unfehlbarer Weg, ein leicht zu findender Weg. Wenn einer nichts als nur den Glauben hätte an den Glauben des Sohnes Gottes, dann versichert ihn Jesus, sein treuer Vorläufer und Eigentümer, dass er nicht bange zu werden braucht, sondern dass er damit durchkommen wird und das vorgesteckte Ziel erreichen wird. Aber was für eine Finsternis für Jesus! In diesen dunklen Stunden auf Golgatha hat sich menschlich gesehen unser aller angehäufte Schuld zusammengezogen, auf Jesus entladen, in ihn hinein, in sein Innerstes, als seine eigene Schuld. Er wurde für uns zur Sünde gemacht und er wurde von dem heiligen, richtenden Gott als die Sünde behandelt. Als wäre sie sichtbar geworden, die Weltsünde, so liegt die Dunkelheit jetzt auf ihm, in ihm. Und das Licht ist zur Finsternis geworden, der Heilige zur Sünde gemacht. Wer von uns könnte die wahre Länge dieser finsteren Stunden für ihn ermessen, in denen jede Sekunde ihm eine Ewigkeit war, unsertwegen? Und schweigend kämpft der Herr 3 Stunden diesen übermenschlichen Kampf, und wäre er nicht Mensch und Gott zugleich gewesen, er wäre untergegangen in der Gottverlassenheit. Niemand kann ergründen, was vorgegangen ist in seiner heiligen Seele, aber einiges ist in der Schrift, zum Beispiel die Psalmen 22 und 69 reden davon, vorhanden, gibt uns einen kleinen Einblick. Drangsal, steht im Psalm 22, ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere vom Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender, ein brüllender Löwe. Im Psalm 69, Vers 2 sagt, hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Und als die finstere Flut schier kein Ende findet, ja, als sie am höchsten gestiegen war, da öffnet er den Mund und ruft die erschütternden Worte zum Himmel hinauf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Wort lässt die ganze schauerliche Tiefe seines Leidens ahnen. Von Gott verlassen war er. Warum? Was heißt das? Was bedeutet das? Nichts weniger, als dass er tatsächlich die Verdammnis der Verdammten zu schmecken hatte. Denn die besteht ja in dem Verlassen und Verstoßensein von Gott. Unser Herr hat in diesen Stunden der Finsternis die ganze Verdammnis einer Welt voll Sünder erlitten und dazu die Verzweiflung von Milliarden und den Gerichtszorn der göttlichen Gerechtigkeit über die ganze Welt in allen Epochen. Das alles war hier auf ihn allein zusammengefasst. Dabei müssen 2 Wesenszüge des Sohnes Gottes mit in Betracht gezogen werden. Erstens war der Herr, der die Wahrheit in Person ist, nie zu etwas anderem imstande, als stets die volle, die Tiefe, die ganze Realität einer Sache und einer Situation zu durchleben. Nie hat er etwas halbherzig oder locker oder weniger fühlen können, als es von Gott wirklich war. Er konnte in sein Gefühl nur Wahres, nur die ganze Wahrheit aufnehmen. Und zweitens hat der Herr auch nie ein Wort in Unwahrheit gesprochen, das heißt, er hat weder jemals übertrieben noch untertrieben in seiner Rede. Nie hat man von ihm ein Wort gehört, das sich nicht vollständig mit der Wahrheit der Sache gedeckt hätte, von der er gesprochen hat. Das heißt also, wenn er am Kreuz ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dann hat er sich nicht nur verlassen gewähnt, so wie unser eins das manchmal fühlt, was aber keinem Menschen außer ihm bis heute widerfahren sein kann, sondern dann hat er in schmerzlicher Klarheit die grausame Tatsache erkannt, dass er wirklich von Gott verlassen war. Es konnte und durfte für ihn ja auch gar nicht anders sein, weil es in der Welterlösung um die Realität geht, um schauerliche Wirklichkeiten. Und wäre die Größe der Versöhnung nicht nach der Größe der Schuld bemessen gewesen, dann wären wir ja nicht wirklich erlöst worden. Der Mensch, nach Gottes Bild geschaffen, zu Gottes Herrlichkeit und Gemeinschaft bestimmt, dieser Mensch hat Gott verlassen, hat ihn beleidigt, angefangen bei Adam und Eva und du und ich genauso. Und wir alle haben verdient, nach unseren Werken gerichtet und von Gott verlassen zu werden. Wirklich verlassen wurde aber bisher nur einer, unser Mittler, unser Stellvertreter, der unser Gericht auf sich genommen hat. Der musste tatsächlich an unsere Stelle treten und alles erleiden, was wir verschuldet haben. Und ganz bewusst hat er das volle Gericht an unserer Stadt erfahren, auch die Gottverlassenheit. Allerdings wäre kein Geschöpf im Himmel und auf Erden imstande gewesen, dieses Gericht in der Gottverlassenheit zu ertragen. Jedes Geschöpf wäre darunter vergangen, wäre in Verzweiflung versunken. Allein der Schöpfer selber, Gottes Sohn, war imstande, es zu ertragen, und zwar ohne Gott, unter dem Zorn Gottes, verlassen von allen, verlassen von Gott selbst. Und hier wird ganz deutlich, wie nötig es war, dass Christus selber Gott war und der Sohn des Menschen gleichzeitig. Der, auf dem der Vater all sein Wohlgefallen hatte, er wurde verlassen, nur er. Und der zweifache Ausruf, mein Gott, der sagt noch mehr aus, macht es noch einmal schwerer. Und doch war seine Gottessohnschaft die Garantie für seinen Sieg. Denn wiewohl er zum Fluch gemacht worden ist er dabei doch im Gebet geblieben. Wiewohl er zur Sünde gemacht ist, und wer kann das ausdenken, bleibt er der Heilige. Wiewohl er von Gott verlassen ist, schreit sein ganzes Wesen weiter nach Gott, klammert sich im Glauben an Gott. Ja, wie viele Menschen haben Gott verlassen? Denken wir nur an den Okkultismus, an die Drogen, an die Esoterik und was für furchtbare Dinge da geschehen, von was für schrecklichen Erscheinungen diese Leute berichten, in welcher Angst solche leben, in welchem Horror. Na, da sieht man, wie wir in Christus bewahrt und beschützt sind, wenn wir von der Finsternis hören, durch die der Herr für uns gegangen ist, damit wir frei sein dürfen von all dem teuflischen Einfluss, damit wir freien Zugang haben zum Thron der Gnade, zur rechtzeitiger Hilfe, im Licht. Dort hing er, unsertwegen, verlassen, von Gott verlassen, in der Dunkelheit, damit wir im Licht wandeln können, in ihm. Er selber, er verlässt Gott aber nicht einen Augenblick. Ja, in der tiefsten Tiefe, in der größten Verlassenheit ruft er, mein Gott, und damit war sie getragen, die Sünde der Welt. Deine und meine Sünde. Heilig war sie getragen von ihm. Die Verdammnis war erlitten und überwunden. Der Tod war besiegt und vernichtet. Der Weg ist geschlachtet worden zum Gnadenthron. In diesen 3 Stunden der Todesnacht hat der Herr Unbegreifliches, Unausdenkbares durchlitten. Und nie, nicht ein einziges Mal hat er vorher den Gedanken ausgesprochen, dass er von Gott verlassen werden könnte. Ja, so wie er in Gethsemane an seinem eigenen Wort geprüft worden war, ich weiß aber, dass du mich alle Zeit erhörst, hat er in Johannes 11, 42 gesagt, und doch nicht erhört wurde, einmal, zweimal, so geschieht es jetzt hier mit allem Ernst. Verlassen. Verlassen von Gott ist der, der gesagt hat, der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Kennen wir das nicht aus unserem Leben? Wir verlassen uns endlich auf Gottes Wort und dann wird unvermutet alles so ganz anders, so unerwartet, zerfließt und wird augenscheinlich zunichte. Mit dem Glaubensgehorsam Christi in uns beginnen die Leiden, ohne die es nicht himmlang geht, die Bedrängnisse, durch die wir gehen müssen, die Missverständnisse. Der Sohn Gottes hatte vorher immer nur vom Nicht-Verlassensein gesprochen, von seinem alles Denken übersteigenden, so innigen Verhältnis zum Vater, von seiner vollkommenen Gemeinschaft mit ihm und von der Freude, die ihm daraus erflossen ist. Nur wer dieses einzigartige Kindesglück des heiligen Gottessohnes nachempfinden und verstehen könnte, der könnte auch ermessen, wie bitter es für ihn gewesen sein muss, jetzt von seinem Vater getrennt zu sein. Ja, eben diesen, den geliebten Vater, als Zürnenden und als Richtenden erleben zu müssen. Das ist unsertwegen so gekommen, meinetwegen und deinetwegen. Wir haben ja davon kaum eine Ahnung, wir machen uns da wenige Gedanken dazu. Einmal, weil wir so irdisch gesinnt sind, so zerstreut, so leichtsinnig. Unsere Seele klebt ja so fest am Staub. Wir leben oft ohne Gott vor uns hin, wie Verlassene, und es stört uns nicht. Ja, es fällt uns nicht einmal auf, wenn wir uns schon weit außerhalb von Christus befinden, in unserem Eigenleben, in all unseren Beschäftigungen und Sünden, wie weit wir uns von Gott schon entfernt haben. Ja, wir Christen. Zur Gewohnheit ist es uns geworden, das Nebeneinander von Christus und uns, wie ein abgestumpftes Ehepaar, das sich nicht mehr viel zu sagen hat, nur das Notwendigste, wenn es einmal eng wird. Nur bruchstückweise ist uns das Wesentlichste meist noch geläufig, Christus in uns, wir in Christus. Und wenn, ist es dann tief und ausdauernd genug? Warum versuchen wir eigentlich so durchzukommen? uns mit Eigenleben und christlichen Anschein vorbeischwindeln zu wollen, um manch Irdisches zu bewahren, zu retten? Warum tun wir das? Weil wir von einer wirklichen Verlassenheit von Gott nichts erleben. Zwar, wir wissen, dass uns unsere Sünde scheidet von ihm, aber wir haben doch nie das Gefühl, dass wir zur Sünde gemacht sind und demgemäß so behandelt werden. Mit einem Wort, wir kennen weder das selige Glück einer völligen Gottesgemeinschaft, noch das tiefste Unglück einer völligen Gottverlassenheit. Der Herr Jesus aber erlebte beides, und darin gipfelte sein Erlösungsleiden. Es gibt aber noch einen Punkt, der die Finsternis für ihn erschwert hat. Wir selber, wir können ja auf Jesu Wort trauen, aus Johannes 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und Matthäus 28, 20 sagt Ähnliches, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wir sind also in jedem Fall niemals allein. Einem sind wir immer näher, Gott oder dem Satan. Denn in dem Maß, in dem wir uns von Gott entfernen, geraten wir unter den Einfluss und unter die Macht des Fürsten der Finsternis. Für die Kinder der Welt, für die ist er nicht schrecklich. Er lockt und reizt und dominiert sie als verführerischer Engel des Lichts hinein in das, was er ihnen dann als Leben verkauft. Damit proklamiert er dann auch eine Art Gottverlassenheit mit einem vermittelten Selbstverständnis in allen Belangen. Aber den Kindern Gottes, denen tritt er anders entgegen, feindlich, als Verderber. Denen bereitet er Trübsal, Schrecken und Angst. Und wir alle erfahren es, wenn das Würgende kommt, das Zwingende, das bedrängend Verunsichernde, dann ist es nicht von Gott. Aber verlassen sind wir von Gott auch hier nicht. Der Herr aber, der musste solches aufs Härteste erfahren in seiner Verlassenheit, die wir gelesen haben, aus Psalm 22. Es umringen mich große Stiere, mächtige von Bashan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender, brüllender Löwe. Was Christus von dieser Macht der Finsternis um unsertwillen erdulden hat müssen, das ist für uns unausdenkbar. Gott sei Dank. Christus hat aber auch diese Macht besiegt und unter sich getreten, das wohl aber in einem heißen, bangen und entsetzlichen Kampf mit den redlichen Waffen des Lichts. Und was daraus entstanden ist, als Frucht für die gesamte Menschheit, ist einzigartig. Der Fluch, der auf uns gelastet hat, der ist weggenommen durch das Lamm Gottes. Das Gericht ist vollzogen, Gott ist zum Ziel gelangt und damit auch wir. Der Himmel ist wieder geöffnet, der Zugang frei. In Offenbarung 22, 17 steht das bekannte Wort, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Liebe Gottes hat jetzt freien Raum für die Gnade an uns, für das Tun und Walten an den Gefallenen, die diese Liebe annehmen, die Gottes Willen haben und tun wollen. Und alle drei finsteren Mächte, die den Menschen vorher geknechtet haben, sind besiegt. Die Sünde, der Tod und der Teufel. Steht in Matthäus 8, 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Er spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, und der kommt ja nicht von außen an uns heran, sondern er wohnt ja schon in uns, so wie die Sünde. Und der Tod bedeutet Trennung, Scheidung dessen, was zusammengehört. Aber die Sünde kann nicht mehr herrschen über uns. In Christus kann sie uns nicht überwältigen, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir ihn um Rettung anrufen und aus seiner Gnade und Kraft leben. In 1. Johannes 3 steht ab Vers 19, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Des Vaters Gebot ist das ewige Leben. Und sein Gebot ist, in Christus bleiben. Und dort ist Friede zwischen Gott und uns, Friede im eigenen Herzen, Friede im Gewissen ist hergestellt für jeden, der ihn sucht und zu ihm kommt, in Christus. Denn nur in dem, der für uns durch Dunkel und Kampf und Tod und Auferstehung gegangen ist, nur in Christus, ist uns der Weg ständig offen zu Gott. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. In Christus allein ist das Leben aus Gott, ewiges, nicht endendes Leben, hier schon auf Erden, freigemacht von Schuld und Strafe, Kinder des Vaters im Himmel, in Christus. So steht es in Römer 8,1, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht, in Christo Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das ist die Ursache für den Jammer der Menschheit, die ja sündigen muss, die Gottesferne sucht, so wie ihr Urheber, der Vater der Lüge, der Teufel, der Widersacher von Anfang an. Sein Einfluss übersteigt ja weitaus alle berechenbaren Erwartungen auf uns Menschen. Es geht keiner von uns durch dieses Erdenleben, bei dem der Satan nicht mit aller List und Macht versucht, ihn zu verderben. Ob in Streit und Kampf oder in Ehrsucht und Narzissmus, ob mit Esoterik oder Spiritismus oder biblisch falsch begründeter Gesetzlichkeit oder christlichem Schwarmgeist und geistlichem Geltungsbedürfnis, ob mit offener oder versteckter Herrschsucht, ob mit Rauschgift, Alkohol, ob in Arbeitswut oder Faulheit, ob mit grenzenlosen Leichtsinn oder in pedanter Kleinkariertheit. Der Böse ist immer und überall und findet Zustimmung und Beifall in allen Herzen, die Gott nicht angehören wollen und von der Wahrheit zurückweichen. Ist uns die hereingebrochene Finsternis dort auf Golgatha nicht auch ein Wink auf das schwindende Licht in den Gemeinschaften, auf die ungeliebte Nachfolge Jesu heute? Entfliehen kann dem nur der, der sich mitgekreuzigt weiß und in Christus bleibt im neuen Leben. Und deshalb sind jene besonders den feurigen Pfeilen des Satans ausgesetzt, die Gott gehorchen wollen. Und das Wort wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, aus Galater 5, das stünde uns allen deutlich genug vor den Augen unseres Herzens. Aber immer wieder fallen wir auf die Tricks des Widersachers herein, wieder kämpfen wir dagegen an im Fleisch und so werden viele, je länger je ärger, ins Religiöse verstrickt. Ein Scheinchristentum. Ein zwiespältiges Dasein ist das dann, ein schier endloses Verliererleben, ein getäuschtes Auf und Ab. Es gleicht einem Hunger nach Gerechtigkeit vor der vollen Schüssel der Erlösung durch Jesu Blut, aus der sie sich nähern könnten, würden sie sich nur für mitgekreuzigt halten und nur mehr aus dem Leben, der für sie gestorben und auferstanden ist, damit sie jetzt in einem neuen Leben wandeln können. Noch einmal Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber wie verkehrt doch alles wirkt. Durch den gerechten Gottessohn, der zur Sünde gemacht worden ist, ist unsere Schande dort am Kreuz erst richtig offenbar geworden. Die Schande, die Christus nicht geachtet hat, das Kreuz, das er erduldet hat, er, der dort nie hingehört hat. Aber wie viele von uns Sündern, die sich wohl dadurch gerettet sehen, beten, dass Gott etwas zu seiner Ehre tun möge in unserem Leben. Ja, wie soll denn das gehen, Gottes Ehre in meinem Tun und Leben? Betrachten wir es einmal von der Soll- und Haben-Frage her. Dass Jesus dort stundenlang gehangen hat, davon 3 Stunden in der kalten Finsternis unter unsäglichen Schmerzen beladen mit deiner und meiner Sünde, die ihn die Ewigkeiten unserer Verdammnis durchleben hat lassen, und das in völlig unverdienter und ungewünschter Gottesferne, was hat es gebracht? Das Lamm Gottes, das Opfer, das Leiden, die Finsternis für ihn, Freude. Freude hat es ihm gebracht. Es steht in Hebräer 12,2, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Freude. Um der vor ihm liegenden Freude hat er die Schande nicht geachtet. Meine Schande, deine Schande, Schande um unsertwillen hat er gehabt. und hat sich jubelnd gefreut über das Ergebnis. So steht es im Psalm 47, Vers 6. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Und jetzt zu uns. Was hat es gebracht bei dir? Bei mir? Ist da nicht weiterhin der Rest von Bosheit in unserem Wirken, der uns treibt, uns immer noch, uns immer wieder in den Vordergrund zu stellen, der uns anleitet, aus dem Ich zu leben, zu reden und zu handeln? Ich weiß nicht, wie das in Nordkorea ist, bei den verfolgten Geschwistern und in anderen Ländern, wo der Glaube viel, sehr viel kostet. Aber eines sieht man bei uns hier im konsumsatten Westen, wenn man die Christen näher kennenlernt, dass sich im Grunde nichts geändert hat. Dass die wesentlichste Sünde in vielen immer noch am Wirken ist, dass sie zu Handlungen treibt, zu Worten, zu Reaktionen, wie eh und je. Nur eben etwas religiöser, gemeindekonformer, unter Brüdern unauffälliger und versteckter. Es ist der vergiftete Bodensatz geblieben, der nie ausgerottet, nie ganz geheilt worden ist, der uns zu Gedanken treibt, die nicht gut sind, der uns beleidigt sein lässt, der uns Wünsche einredet, die nicht dem Leben aus Christus entspringen können, der uns zu Taten drängt, für die wir vor den Richterstuhl kommen werden. Die ganze Zeit sind wir vor Gott offenbar. Und wir werden für alles, was wir im Leibe getan haben, gerichtet werden. Ja, wir Christen, so steht es schwarz auf weiß in 2. Korinther 5,10. Und auf den Tafeln unseres Herzens. Was hat denn das Licht zu schaffen mit der Finsternis? Ja, ist es denn umsonst gewesen, dass Christus dort in der Finsternis hing und diesen schrecklichen Ausruf tun musste? Hat Gott ihn dort umsonst verlassen? Entpuppen wir uns nicht allzu oft als Gottlose, als entfernte Verwandte? Die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt das Wort. Hast du inneren Frieden? Vor Gott? Zu Hause? Mit den Nachbarn? Mit den Kollegen und mit den Brüdern? Wir wissen ja alle ganz genau, wo es uns seit jeher hat, im Innersten. Und wir müssten schleunigst aufhören, das zu vertuschen. Wenn sogar schon die Mitmenschen es bemerken, weil Gott ihnen unsere unerlöste Art zeigt, sollten wir dann nicht jetzt endlich den Gott fürchten, der seinen Sohn dort verlassen hat, damit er uns nicht verlassen muss? Nicht in einem Nebeneinander des Menschen und des Christus will Gott uns haben, wie so viele es der Welt und der Gemeinde in einem lebendig toten Christentum vorführen, sondern Gott will ein Ineinander von Christus und uns. Den einzigen Christus, den einzig geliebten Sohn, den will er. Und uns? Will er in ihm, nirgends sonst, nicht neben Christus, nur ineinander, nicht heimliche Finsternis mit künstlich-christlichem Licht, sondern Jesu Licht und Wahrheit in uns. Daher hat er uns ja zugesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, so in Johannes 14. Und er ging hin, und dieses Hängen in der Finsternis, das gehörte zu der Arbeit, mit der seine Seele sich abgemüht hat, uns diese Wohnstätte zu bereiten, in ihm, die Wohnung im Licht. Denn im Haus des Vaters wohnen heißt, in Christus sein. Tief graben sollen wir, so hat es geheißen, damit nur mehr der Fels, der ja Christus ist, unser alleiniges Fundament ist, auch den Rest an Bosheit ausgraben und ihm überlassen. Allem absagen heißt es, sonst können wir nicht seine Jünger sein. Allem, auch unserem Recht auf uns selber, auch unserem Gefallen an uns selber. Denn Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, so steht es in Römer 15, 3. Achten wir doch auf die Art unseres Bräutigams. Suchen wir ihn im Wort Gottes immer mehr, immer wieder. Beachten wir, wie er ist und wie er handelt, und vergessen wir niemals, wie er, unsertwegen, in die Dunkelheit und Gottesferne musste, er, auf dem das ganze Wohlgefallen des Vaters ruht. Allerdings in dieser einen Zeitspanne war es nicht so, als er nämlich unsere Art, unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Eigenliebe, unser Selbstgefallen auf sich genommen hat. Da musste der Vater ihn verlassen mit unserer Schande. Davon zeugt die Finsternis. Ja, Christus hat uns erlöst, hat uns erworben und hat uns gewonnen von allen Sünden. Die ganze Wucht der Sünde hat er auf sich genommen, hat sich die Strafe dafür auflegen lassen. Und jetzt sind alle, die diese Tat im Glauben ergreifen wollen für sich, herausgenommen aus dem Gericht der Sünde, los von der Strafe, frei von der Schuldenlast, und stehen unter Gottes ewiger Gnade, sofern sie in Christus bleiben. Wir sind gereinigt von unseren Sünden und Gott angenehm gemacht in seinem geliebten Sohn. Nicht nur von der Schuld und vom Gericht hat Christus uns befreit, sondern er hat auch die Herrschaft und die Macht der Sünde gebrochen für die Seinen. Er ist ihr Leben von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Und wie der Weinstock seinen Reben, so teilt er denen, die mit ihm verbunden sind, ununterbrochen Kraft und Leben mit, aus seinem eigenen Wesen, zur Überwindung der in uns wohnenden Sünde. Wir wissen, dass wir auch jetzt nicht ohne Sünde sind. Wir fehlen ja alle mannigfaltig. Aber die alte Sünde, die kann nicht mehr herrschen, wo einer in Christus ist und bleibt. Sie kann die Gläubigen nicht mehr gegen ihren Willen knechten. Und wer bisher geseufzt hat unter seiner Sünde und sich gesehnt hat nach Befreiung und Frieden, der kann jetzt, hier und heute, durch Jesu Lebenskraft zum Sieg gelangen. Die Gnade Gottes ist als tätige Liebe stärker als alle Sündenmacht in uns. Und seine Bewahrung ist stärker als alle Umnachtung. Deshalb heißt es ja nun, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Gelüsten, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, zumal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und wer jahrelang gelitten hat unter seiner Sünde und wer die Gottesfurcht kennt, der wird den Wert von Jesu Erlösungstat hochschätzen. Wir gehören in Christus nicht mehr der Finsternis an. Unser Durchbrecher ist vor uns heraufgezogen, hat die Gottesferne in der Finsternis für uns durchlitten und durchbrochen. Und der Geist Gottes sagt denen, die in Christus sind, wenn sie das auch bleiben, zu, in 1. Thessalonicher 5, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Söhne des Lichts, Söhne des Tages nennt er die Seinen in seiner Freude, weil er uns losgekauft hat, mitten in der Finsternis. Und schon Jesaja durfte es ausrufen, mach dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Als Söhne des Lichts dürfen wir uns ganz besonders freuen an der neuen Heimat in Christus, wo heute schon unser Wandel ist. Und die Zukunft? Da steht in Offenbarung 22,5, es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr erleuchtet sie. Was für ein Wort. Er, der das Dunkel in unserem Leben Licht gemacht hat. Wie herrlich drückt es der Psalm 36 aus. Wie treffend. Ein Labsal für alle, die merken, dass es mehr und mehr Abend wird hier. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Jetzt möchte ich schließen mit zwei weiteren Versen aus dem bekannten Lied von Paul Gerhardt. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Amen.